Hallo und herzlich willkommen. Ah, sorry. Willkommen. Schaffe ich nicht einmal. Okay.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und das Interessante, der Gimmick an dieser ganzen Geschichte ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind mittlerweile bei Folge 279 angelangt. Das heißt, wir haben schon 278 Geschichten aus der Geschichte erzählt.
Richtig.
Daniel.
Ja.
Erinnerst du dich, über was wir letzte Woche gesprochen haben?
Ja, das tue ich. Du hast letzte Woche mal wieder eine Geschichte aus der Antike erzählt und erzählt so eine Mythologie von Robotern und Automaten.
Ja, ein bisschen schwer zusammenzufassen, diese Thematik. Aber ja, habe ich gemacht. Wir haben auch ein bisschen Feedback gekriegt dazu. Was ich hier gerne rausstreichen würde, interessant ist etwas, das Alexander erwähnt hat, seines Zeichen Gräzist und Althistoriker, in fortgeschrittener Ausbildung, wie er schreibt. Und er hat ein paar Punkte angemerkt. Und zwar einerseits interessant die Büchse der Pandora, die wir erwähnt haben. Da weist er darauf hin, dass dieser Name Büchse eigentlich so ein bisschen eine Fehlübersetzung ist. Mhm. Ja, dass es eigentlich Fass heißen hätte sollen, aber im Laufe der Zeit hat sich dann verbreitet, dass Pyxis verwendet worden ist. Das ist das Wort für Gefäß ist, das dann mit Büchse übersetzt worden ist. Also eigentlich für Schmuckstücke. Also ursprünglich war es eigentlich ein Fass, was natürlich mehr Sinn ergibt, weil wenn du alles Schlechte jemandem mitgeben willst, dann reicht wahrscheinlich keine Büchse oder eine Schmuckkiste. Oder so, sondern da brauchst du ein Fass.
Ja, stimmt.
Und was Leute auch rausgestrichen haben, ich habe ja viel über Geräte gesprochen und habe zum Beispiel dann einen sehr bekannten Fund nicht erwähnt, nämlich den Mechanismus von Antikythera. Mhm. Der Mechanismus von Antikythera ist gefunden worden, ist sehr kompliziert. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen hier, aber das ist auch was ich wahrscheinlich in einer weiteren Folge dann noch besprechen werde. Ich glaube, hier war der Fokus eben vor allem auf dieser Verbindung zwischen den Tyrannen und Diktatoren und so weiter, die diese Dinge dann erstellt haben, wo dieser Mechanismus nicht so richtig reingepasst hat, aber es ist sehr interessant und wird vielleicht in einer weiteren Folge noch kommen. Und schlussendlich noch etwas, was auch interessant ist, weil ich habe auch wieder so eine Sache, die nebenher kommen ist. Ich habe von Hamilcar Barca gesprochen, dem Vater von Hannibal. Und jemand hat auf unserer Website erwähnt und dann eben auch Alexander in seinem Mail, dass der Hamilcar in Wirklichkeit Barkas geheißen hätte und nicht Barca. Allerdings ist es nicht so klar, wie er wirklich geheißen hat, weil im Englischen, beziehungsweise in englischen Publikationen und so weiter und auch auf der englischen Wikipedia heißt er Barker oder Barkers. Also im Englischen ist verbreiteter Barker und im Deutschen mehr Barkers. Und in einem Folgemail schreibt dann auch Alexander, als ich ihn darauf hingewiesen habe, dass es interessant sei, weil normalerweise das S im Punischen nicht so vorkommt. Also da im Punischen heißt es nur BRQ, wie er schreibt. Das heißt, es ist schwierig rauszufinden, wo das S herkommt, aber na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Er kann Barker oder Barkas heißen. Und wie er wirklich geheißen hat, werden wir wahrscheinlich so nie rausfinden können.
Weil wir nicht wissen, wie die Punier gesprochen haben, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Weil sonst hätte man es natürlich an die punische Aussprache gehalten.
Ja, richtig, aber das ist Aussprache, und das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich gerade vor kurzem ein bisschen auseinandergesetzt habe. Mhm. Die Art und Weise, wie wir herausfinden, wie Leute gesprochen haben, das, wenn wir, was klar ist, nicht irgendwie Audioaufzeichnungen haben, dann müssen wir uns an Texte halten und hier schauen, wie Texte geschrieben worden sind, wie zum Beispiel auch Gedichte geschrieben worden sind, dann kann man sich so den Rhythmus anschauen und kann sich überlegen, gut, das ist vielleicht so ausgesprochen worden, damit sich dieser Rhythmus ausgeht und solche Dinge. Und wenn wir nicht genug Quellen haben, die uns Aufschluss darüber geben können, dann ist es halt schwierig herauszufinden, wie die Leute tatsächlich Dinge ausgesprochen haben. Heißt, im Römischen, beziehungsweise im das Lateinisch, das die Römer gesprochen haben, da gibt es schon gute Hinweise drauf, wie sie es tatsächlich ausgesprochen haben. Aber bei solchen Dingen wie den Katagern bzw. Punieren ist es halt schwierig, ja, weil es dort diese Fülle an Aufzeichnungen nicht gibt.
Sehr gut. Was ist mit den Etruskern?
Ach komm, mach mal Geschichte.
Sehr gut.
Kurzes Feedback also dazu. Daniel, hast du noch irgendwie Feedback zu früheren Folgen erhalten, dass du vielleicht hier noch loswerden willst, oder sollen wir direkt in die nächste Geschichte springen?
Ich würde sagen, wir springen in die nächste Geschichte. Wir haben jetzt schon genug gehausmeistert.
Gut. Daniel, was für eine Geschichte hast du mitgebracht für diese Folge?
Ja, Richard, wir springen heute mal wieder für meine Verhältnisse ein bisschen weiter zurück. Und zwar ins Jahr 1667.
Okay.
Und es geht um Kolonialgeschichte.
Aha.
Ich weiß ja, du kochst recht gerne, Richard. Und alle, die dir auf Twitter folgen, wissen das auch.
Mhm. Also ich esse sehr gern.
Genau. Aber vorher musst du dann natürlich kochen, bevor das essen kann.
Ach, ja.
Verwendest du denn auch Muskat beim Kochen, Richard? Zum Beispiel für deinen Kartoffelbrei?
Kartoffelbrei, Kartoffelpüree nennt man sowas.
Natürlich. Nein, nennt man es dann nicht Erdäpfelpüree?
Ja, ich verwende Muskatnuss, natürlich.
Selbst gerieben oder?
Wie sonst? Kaufst du Muskatnuss vorgerieben?
Es gibt Pulver, natürlich.
Ja, na, das ist nicht gut.
Verstehe.
Ich muss schon selber reiben. Ich muss dazu sagen, ich habe früher Muskatnuss nie mögen. Also als meine Mutter Muskatnuss in Püree gegeben hatte, ich habe es immer grausig gefunden. Und irgendwann hat sich das gewandelt. Jetzt finde ich es gut, aber ich kann es nicht beschreiben.
Wir schauen uns heute an, Richard, warum New York New York heißt und nicht mehr New Amsterdam oder Neu Amsterdam und was Muskat damit zu tun hat.
Interessant.
Okay. Kennst du die Geschichte?
Nein.
Was ich nämlich bislang nicht wusste, ist, dass Muskat im 17. Jahrhundert eine der begehrtesten Kolonialwaren war.
Aha.
Und Muskat war praktisch teurer als Gold und so wertvoll, dass die Kolonialmächte England, Portugal und die Niederlande Krieg geführt haben um Muskat.
Aha.
Und darum geht es in dieser Geschichte heute.
Sehr gut.
Vielleicht erstmal so allgemein ein paar Dinge zu Muskat. Die Muskatnuss wächst am Muskatnussbaum. Und von der Wortbedeutung her heißt Muskatnuss, also Muskat heißt sowas wie eine Nuss, die nach Moschus duftet. Ursprünglich, und das ist jetzt der Clou an der Geschichte, gibt es Muskatnussbäume nur in einem sehr kleinen Gebiet auf der Erde. Und ich werde jetzt noch nicht verraten, wo, aber inzwischen ist es natürlich anders. Also es wird in einigen Ländern auf der Welt inzwischen Muskat angebaut und es gibt kein Anbaumonopol mehr. Und die größten Produzenten heute sind mit großem Abstand Guatemala und Indonesien. Und Muskat kann aber nicht nur als Gewürz verwendet werden, sondern natürlich auch als Droge.
Gehört davon, ja.
Also ab einer gewissen Menge wirkt Muskat berauschend und wenn man zu viel Muskat zu sich nimmt, dann kann es auch tödlich sein.
Ja, wie alles, von dem man zu viel zu sich nimmt.
Genau, wobei, aber in dem Fall ist es natürlich wirklich auch, dass es eine halluzinogene Wirkung hat und dann... Also alle, die jetzt Sorge haben, weil sie gerne Muskat essen, wer nur sein Essen damit würzt, ist weit davon entfernt, dass es tödlich wird oder dass es berauschend wirkt. Mhm. Da muss man schon bewusst Muskat drauflegen, dass es dann tatsächlich auch diese Wirkung entfaltet.
Ja.
So, aber weißt du, wo Muskat ursprünglich gewachsen ist?
Nein.
Sagen dir die Gewürzinseln was?
Die Gewürzinseln, ja, gehört schon, aber keine Ahnung, wo.
Die Gewürzinseln, das ist eine Inselgruppe, die Molukken, die heute zu Indonesien gehören.
Mhm.
Und zwei sehr bekannte Gewürze sind nur dort gewachsen, nämlich Muskat. Die sind vor allen Dingen auf den Banda-Inseln gewachsen dort und auf einigen anderen Inseln der Molukken sind die Gewürznelken gewachsen.
Ja. Mhm.
Also Muskat und Gewürznelken sind wirklich nur auf dieser Inselgruppe gewachsen. Und weil Muskat nur dort gewachsen ist, hatten die Molukken praktisch ein Muskatmonopol, bis die Kolonialmächte gekommen sind. Die Kolonialmächte sind dann eben im 16. Jahrhundert gekommen und haben dann oder wollten dann eben selbst ein Monopol im Handel mit Muskat aufbauen.
Mhm.
Und du fragst dich natürlich zu Recht, ab wann war denn Muskat denn als Gewürz denn überhaupt bekannt auf der Welt außerhalb der Molukken? Weil letztendlich hat man ja wirklich, kann ich jetzt schon verraten, bis zum 19. Jahrhundert nur auf den Molukken Muskat angebaut oder auf den Banda-Inseln. Und man kann es nicht so genau sagen, aber für die Zeit der ausgehenden Antike, so frühes Mittelalter, ist es recht sicher belegt, dass Muskat auch in Europa bekannt war. Also die indigene Bevölkerung auf den Banda-Inseln hat mit Muskat Handel betrieben, eben mit allem, was so drumherum war, was eben heute Indonesien heißt. Von da ist es dann eben nach Java, Sumatra und eben dann hat sich dann in Asien verbreitet, ist dann über China und Indien irgendwann auch in Europa gelandet.
Mhm.
Und spätestens die Kreuzfahrer haben es dann eben mit nach Europa gebracht. Einer der berühmtesten persischen Gelehrten, der Avicenna, der schreibt um das Jahrtausend herum von einer Nuss aus Banda. Mhm. Die ersten Europäer, die dann die Molukken erreichen, sind die Portugiesen. Die sind früh auch schon gezielt auf der Suche nach Muskat und Gewürznelken. Und die Expeditionen werden deshalb auch von Handelsfamilien mitfinanziert. Also zum Beispiel die Fugger finanzieren dann auch Expeditionen. Und ab ungefähr 1512 handeln dann die Portugiesen mit Muskat und verschiffen Muskat und Gewürznelken nach Europa und bauen auf den Molukken einen Handelsstützpunkt auf. Mhm. Und dieser Handel führt jetzt zu einem erheblichen Reichtum in dieser Gegend. Und es wird dich wahrscheinlich dann nicht überraschen, dass die indigene Bevölkerung davon nicht wirklich profitiert hat.
Ja.
Der lukrative Handel mit Muskat weckt jetzt auch bei den anderen Kolonialmächten Begehrlichkeiten und die bekriegen sich jetzt um den Handel mit Muskat. Muskat wird deshalb auch bezeichnet als das Gold Ostindiens. Und man muss sich klar machen, dass Gewürze in der Anfangszeit der Kolonialisierung den größten Profit gebracht haben. Also die haben damit mehr Geld quasi gemacht als mit Gold und Silber. Und deshalb war also das Ziel dieser ganzen Fahrten von Kolumbus, Magellan und so, wie sie alle heißen, war eben auch immer das Ziel, dass sie Gewürze finden.
Ja.
Und es liegt eben auch daran, dass Muskat nicht nur als Gewürz, sondern auch als Heilmittel verwendet worden ist. Also es gab eine Zeit zum Beispiel, in der es hieß, dass Muskat das einzige Mittel gegen die Pest wäre, weshalb dann die Preise natürlich explodiert sind.
Marketing halt, gell?
Genau. Eine der kleinsten Banda-Inseln, das ist die Insel Run, hat eine besondere Bedeutung. Das ist eine Insel, die ist relativ klein. Also die ist 3 Kilometer lang, 1 Kilometer breit und war bekannt für die große Anzahl an Muskatnussbäumen, die dort gewachsen sind. Und fast 100 Jahre lang, also ab 1512 ungefähr, haben die Portugiesen den Gewürzhandel mit den Banda-Inseln dominiert. Und die ersten, die jetzt kommen, oder die nächsten, die jetzt kommen, sind die Engländer. Die bemühen sich jetzt auch um Expeditionen zu den Gewürzinseln. Bei der Weltumsegelung unter Francis Drake landen die zwar zunächst mal auf den Gewürzinseln, nehmen auch eine Ladung mit, aber es gelingt ihnen jetzt erstmal nicht, sich dort festzusetzen. Und es ist so, es gelingt ihnen nicht, weil ihnen sozusagen, heute würde man sagen, die Infrastruktur gefehlt hat. Die bauen sie nämlich jetzt erst auf. Und mit einer Sache, die jetzt den Kolonialhandel in den nächsten Jahrhunderten prägen wird, sie gründen nämlich Handelskompanien. Und in dem Fall ist es die East India Company, die ab 1600 existiert.
Mhm.
Diese Kompanien, wir haben auch schon öfter über diese Handelskompanien gesprochen, das waren letztendlich so Kaufmannsgesellschaften, die sich von den Monarchien dann Privilegien gekauft haben. Unter anderem zum Beispiel das Privileg, exklusiv Handel treiben zu können in bestimmten Gebieten. Und in dem Fall war das die Queen Elizabeth die erste, die also diese Privilegien vergeben hat. Und so hat dann eben auch die Kolonialisierung über einen langen Zeitraum funktioniert. Also die Machthaber haben Lizenzen verkauft an diese Gesellschaften, die haben dann vor Ort die Ausbeutung übernommen und haben da aber dann nicht nur Handel betrieben, sondern die hatten weitreichende Privilegien. Also die durften da Niederlassungen bauen und die hatten auch die Gerichtsbarkeit. Und letztendlich, wie wir jetzt auch gleich sehen werden, haben die sogar Krieg geführt im Namen dieser Handelskompanien.
Ja.
Die haben sich auch zum Beispiel gegenseitig die Schiffe gekapert und so. Und so stehen sich jetzt also dann die Engländer und die Niederländer in Form von 2 Handelskompanien gegenüber im Kampf um die Vorherrschaft über die Handelsrouten in was das Gebiet in Asien, was sie eben Ostindien nennen. Die East India Company, also die englische East India Company und die niederländische Ostindien Company, die oft abgekürzt wird als VOC, also die Vereinigten Ostindischen Kompanie. Die wird nämlich nur 2 Jahre später gegründet, also 1602. Und im Mittelpunkt dieses Machtkampfs stehen jetzt also die Gewürzinseln und Muskat. Und das war auch deshalb so wichtig, die zu kontrollieren, weil der Einkauf von Gewürzen letztendlich für die Kolonialmächte ja eine negative Handelsbilanz bedeutet hat, weil die hatten im Grunde ja keine Waren, die sie verkaufen konnten. Also die konnten jetzt keine Waren tauschen gegen diese Gewürze. Die mussten also quasi Edelmetall hergeben und das wiederum haben sie letztendlich nur dadurch gehabt, dass sie ja andere Kolonien ausgebeutet haben.
Ja, halt wie die Geschichte mit Tee und Opium und Silber und diesen Geschichten,
wo genau. Ich
auch mal was gemacht habe.
Also es ist jetzt so, wir sind so im Jahr um 1600, beide Handelskompanien betreiben jetzt Handel dort und sie schließen Verträge mit der indigenen Bevölkerung, bauen dort Niederlassungen und die Niederländer üben aber mehr Druck aus. Also die sind ständig präsent, zwingen die Leute dort vor Ort in sogenannte Schutzverträge, dass sie nur mit ihnen Handel treiben dürfen und sie gewinnen da Stück für Stück mehr Einfluss auf den Banda-Inseln und auf den Molukken. Und sie kontrollieren dann letztendlich eine Insel nach der anderen. Und Warum das nämlich so wichtig ist, ist so, diese Inseln, die waren keine politische Einheit, sondern das waren einzelne Siedlungen, die selbstständig waren. Und für diese Siedlungen war jetzt der Handel mit der Ostindien-Kompanie nicht besonders attraktiv. Also wenn die jetzt gezwungen wurden, nur mit den Niederländern Handel zu treiben, dann war das für die eigentlich ein schlechter Deal, weil die hätten ja auch mit anderen Gebieten, mit den anderen drumherum auch Handel treiben können und hätten dann einen höheren Preis erzielt. Das heißt, die hatten natürlich kein Interesse daran, nur mit den Niederländern zu handeln. Und es gab dann mehrere Expeditionen und bei einer niederländischen Expedition musste dann die politische Führung vor Ort einen Vertrag unterzeichnen, dass sie eben der Ostindien-Kompanie ein Muskatmonopol zusichern. Und die Bandanesen, die wehren sich dagegen. Es kommt zu Streitigkeiten und es kommt mehrfach, eskaliert dann auch die Gewalt, aber einmal ist es besonders schlimm oder ist es besonders hart, nämlich 1609. Da kommt es dann zu einem Aufstand, der von den Niederländern blutig niedergeschlagen wird. Daraufhin wird den Bandanesen ein Friedensvertrag, so eine Art Friedensvertrag aufdiktiert. Und dieser Vertrag bedeutet letztendlich, dass die Niederländer die Kontrolle über den Großteil der Banda-Inseln hatten, bis auf zwei kleine Inseln, nämlich Ai und Run. Diese beiden Inseln, die hatten sie noch nicht unter Kontrolle. Und diese beiden Inseln versuchen jetzt die Engländer zu sichern. Die hatten dort Faktoreien. Faktoreien waren in der Kolonialzeit Handelsniederlassungen von Kaufleuten im Ausland. Und die haben sie jetzt befestigt, um sie vor Angriffen zu sichern. Auf Ai hatten sie dann so ein Fort gebaut, das Fort Revenge. Es kommt aber zu einem Angriff der Niederländer und dieses Fort hat nicht standgehalten und sie haben dann die Insel 1615 hergegeben und die Niederländer haben die Insel besetzt. Bleibt noch eine Insel, die Insel Run. Diese kleine Insel, die nur 3 Kilometer lang ist und 1 Kilometer breit, auf die aber trotz ihrer geringen Größe sehr, sehr wichtig war für den Muskatnusshandel, weil es war quasi die Hauptinsel, auf der Muskatnussbäume gewachsen sind. Und die Insel war jetzt so wichtig für die East India Company, dass ihnen klar war, die müssen wir behalten, weil wenn die Niederländer auch haben, dann haben die Kontrolle über den Muskatnusshandel im Grunde, über den weltweiten Muskatshandel. Und deshalb wird ein Kapitän 1616 mit dorthin geschickt von der East India Company, der Nathaniel Cawthorpe. Der ist auf der Insel gelandet 1616 und der hat den Einheimischen jetzt einen Vertrag aufgedrängt, der Run unter englische Herrschaft gestellt hat. Und gleichzeitig wurden dann Befestigungsanlagen gebaut, um sie eben vor den Niederländern zu sichern, dass sie die Insel nicht einnehmen können. Und daraufhin belagern die diese Insel und blockieren dann mit den Schiffen die Versorgung der Insel. Ja, auf der Insel werden natürlich die Lebensmittel knapp und so und sie schaffen quasi dieses Gleichgewicht. Sie kann nicht eingenommen werden, die Insel, aber sie kommen auch nicht weg von der Insel. Und das dauert dann 4 Jahre. 4 Jahre lang wird also diese Insel von den Niederländern belagert und am Ende ist es so, dass 1620 der Nathaniel Cawthorpe bei einem Hinterhalt getötet wird und daraufhin bricht dann der Widerstand der Engländer und die ziehen ab und die Niederländer übernehmen Run. Allerdings, und das ist jetzt ein entscheidender Teil dieser Geschichte, ihren Anspruch auf die Insel geben die Engländer nicht her. Die beziehen sich auch Jahrzehnte später noch auf diesen Vertrag von 1616, wo sie sagen, das ist britisches Gebiet und wir wollen diese Insel wieder zurückhaben. Das ist aber noch nicht alles. Die Niederlande mit ihrer Ostindien-Kompanie, die wollten diesen Muskathandel nicht nur monopolisieren oder die hatten nicht nur das Monopol, die wollten wirklich auch komplett die Kontrolle über diese Molukken und über die Banda-Inseln. Und es gibt eine Person, die sehr wichtig war bei der Errichtung dieses niederländischen Kolonialreichs und das war der Jan Pieterszoon Koen. Mhm. Der war Generalgouverneur der niederländischen Ostindien-Kompanie und bekannt für seine Brutalität. Also insgesamt auch so, wenn man sich die Literatur anguckt, fällt schon auf, dass die Niederländer in dieser Zeit sehr aggressiv aufgetreten sind und sehr, sehr brutal auch gegenüber der indigenen Bevölkerung waren und sehr, sehr kriegerisch aufgetreten sind. Und das liegt eben unter anderem an dem Jan Pieterszoon Koen. Dessen Ziel war es eben, ein Handelsmonopol aufzubauen und mit aller Macht durchzusetzen. Und er ist übrigens auch derjenige, der diese Stadt Batavia gegründet hat. Und Batavia, da haben wir schon mal eine Folge gemacht, weil das war Folge 226, der Untergang der Batavia, also ein Schiff, das benannt ist nach der Stadt. Batavia war eben der Sitz der Ostindien-Kompanie in Asien. Mhm. Und jetzt heute Jakarta, also die Hauptstadt Indonesiens. Es war jedenfalls so, auf den Inseln, die sie kontrolliert haben, sind sie eben sehr gewaltsam gegen die Bevölkerung vorgegangen, haben die unterdrückt und deshalb kommt es öfter zu Aufständen, die dann heftig niedergeschlagen werden. Also die Bananesen lassen sich das nicht gefallen, wollen eben auch weiterhin mit anderen Leuten auch Handel treiben. und wehren sich gegen diese Unterdrückung. Und deshalb kommt es eben immer wieder zu Aufständen. Und unter anderem, ich glaube, es war ein Auslöser war, glaube ich, dass der Jan Peterson Kuhn von Bananesen getötet werden sollte. Und deshalb kommt es zu einer Strafexpedition unter dem Jan Peterson Kuhn 1621. Und es zählt so zu einem der dunkelsten Kapitel der niederländischen Kolonialgeschichte. Es ist nämlich so, er lässt dann auf den Banderinseln während dieser Strafexpedition nicht nur die Händler ermorden, sondern fast die gesamte Bevölkerung. Also HistorikerInnen gehen davon aus, dass es ungefähr 15.000 Menschen waren, die da getötet wurden. Die komplette Insel wurde entvölkert. Aha. Es gibt nur ganz wenige, die auf benachbarte Inseln fliehen können, aber letztendlich wird die komplette Bevölkerung auf dieser Insel getötet. Und es kommt zu einer Neubesiedlung, weil der Jan Peterson Kuhn beschließt eben, dass er so einen systematischen Plantagenbau auf dieser Insel etablieren will, um eben auch den Handel zu optimieren. Und das Land wurde dann vergeben an die sogenannten, also an niederländische Auswanderer, die eben dort Land bekommen haben. Das waren die sogenannten Perkenier. Also Perken ist ein holländisches Flächenmaß. Das war also so eine Parzelle. Und die wurde dann eben an jemanden vergeben, an niederländischen Auswanderer. Das waren oft Leute, die eben so eine Laufbahn hatten in der Ostindien-Kompanie. Und denen hat man dann eben da Land gegeben. Gleichzeitig hat man denen auch Sklaven an die Seite gestellt, die dann eben das Land bewirtschaften mussten. Und ja, das sichert den Niederländern für die nächste Zeit, also für die nächsten, sagen wir 150 Jahre ungefähr, das Monopol auf den Muskathandel. Und um den Preis hochzuhalten, haben sie dann zum Beispiel festgelegt, wie viel Muskat maximal verschifft werden durfte. Wenn es mehr Muskat gab zum Beispiel, dann haben sie auch Bäume gerodet oder haben den Anbau eingeschränkt. Es gab zum Beispiel auch mal eine Phase, wo es zu einer Überproduktion kam. Da hat man dann Muskat in großem Maßstab in den Niederlanden einfach verbrannt. Einfach eben, um den Preis stabil zu halten. Und dieses Monopol, das sie da jetzt hatten, das haben sie jetzt gewaltsam verteidigt gegen die anderen Kolonialmächte. Und ich habe schon gesagt, die Engländer haben eigentlich auch Anspruch auf zum Beispiel Runen, das sie nicht freiwillig hergegeben haben. Und es kommt dann zu mehreren Kriegen zwischen den Engländern und den Niederländern, die sogenannten englisch-niederländischen Seekriege. Davon gibt es 4 Stück. Und im Wesentlichen geht es dabei um die Kontrolle der Handelsrouten. Der erste dieser Seekriege von 1652 bis 54, also sind, ich werde jetzt nicht über alle 4 sprechen, aber die ersten 2 sind wichtig für unsere Geschichte. Nämlich dieser erste Seekrieg von 1652 bis 54, da ist es so, da setzen sich die Engländer durch und es kommt zum Frieden von Westminster. Und in diesem Frieden wird beschlossen, dass sie die Insel Runen wiederbekommen, was aber nicht passiert, weil die Niederländer sie einfach nicht hergeben. Daraufhin kommt es zum nächsten Seekrieg. 1665 bis 67. Diesmal setzen sich die Niederländer in mehreren Schlachten durch und es kommt 1667 zum Frieden von Breda. Und in diesem Frieden von Breda kommt es zu einem Tausch, der Folgen haben wird. Das ist jetzt die eigentliche Geschichte meiner Geschichte, Richard. Das andere war jetzt bis vorgeplänkel.
Bisschen Einleitung, halbe Stunde, warum nicht?
Die Engländer verzichten nämlich beim Frieden von Breda auf Runen und sagen, okay, könnt ihr behalten, das Muskatmonopol gehört euch, macht, was ihr wollt damit. Wir behalten dafür eine andere Insel, die wir im Zuge des Krieges erobert haben. Eine Insel an der amerikanischen Ostküste, auf der zu dem Zeitpunkt weniger als 1000 Leute gewohnt haben. Kannst du dir vorstellen, welche Insel das war?
Ja, die Insel Manhattan.
Richtig, Manhattan. Aus damaliger Sicht waren die Friedensverhandlungen für die Niederländer ein großer Erfolg. Also die durften jetzt Güter nach England liefern, haben Suriname bekommen und haben Runen bekommen, weil die Engländer ihre Ansprüche aufgegeben haben. Und im Gegenzug haben sie nur eine kleine Insel hergeben müssen, Manhattan, die zwar Mittelpunkt der Kolonie New Nederland, also Neu-Niederlande war, aber diese Kolonie haben sie dann mehr oder weniger aufgegeben. Und deshalb jetzt vielleicht noch ein kurzer Exkurs zur Kolonie Neu-Niederlande oder New Nederland. Ab 1624, also bis zum Frieden von Breda 1667, gab es eine niederländische Kolonie, nämlich New Nederland. Das hat die niederländische Westindien-Kompanie aufgebaut. Und das war eben das Gebiet der heutigen Ostküste der USA. Und dazu haben einige, das war jetzt mehr als nur Manhattan, also da hat noch mehr dazu gehört. Es war so ein bisschen, unter anderem hat Manhattan und Long Island dazu gehört, aber es war eben so ein Streifen an der Küste, an der Ostküste der USA. Und eben Mittelpunkt dessen war die Insel Manhattan, weil auf Manhattan hatten sie eben diese Siedlung gebaut, New Amsterdam. Die Siedlung war eben auch Verwaltungssitz der Kolonie. Und Also die Niederländer bauen da jetzt also diese Kolonie auf und es ist dann jetzt 1664, also kurz vor Beginn dieses zweiten englisch-niederländischen Seekrieges. Da fahren jetzt die Engländer mit 4 Schiffen in den Hafen von New Amsterdam und übernehmen die Siedlung. Und der niederländische Gouverneur, der Peter Stuyvesant, der überlässt den Engländern die Stadt, die jetzt also zu Ehren des Herzogs von York umbenannt wird in New York. Unter dem Namen, unter dem wir die Stadt heute noch kennen, die bevölkerungsreichste Stadt übrigens in den Vereinigten Staaten. Mhm. Und dann kommt es eben zum Zweiten Seekrieg und zum Ausgleich zwischen den beiden Parteien im Frieden von Breda. Und so kommt es jetzt also dazu, dass 2 Inseln getauscht werden. Die eine hat den Niederländern noch einige Zeit ihr Muskatmonopol gesichert und die andere wurde jetzt einer der bekanntesten Städte der Welt. Und so wird die Geschichte gerne erzählt, also dass eben die Insel Rügen gegen Manhattan getauscht wurde. Aha. Ich finde aber, man muss es ein bisschen relativieren. Also es ist natürlich schon so, dass die Engländer diesen Anspruch aufgeben. Es ist aber auch so, sie haben die beiden Inseln ja nicht direkt getauscht, weil sie haben nur den Status quo bestätigt. Manhattan war zu dem Zeitpunkt schon von den Briten besetzt und Rügen war zu dem Zeitpunkt schon lange von den Niederländern besetzt. Und zweitens haben die Engländer ja die ganze Kolonie übernommen und die Niederländer haben sich aus Nordamerika zurückgezogen und haben sich dann eben auf die Ostindien-Kompanie konzentriert. Und sie haben im Gegenzug ja auch noch ein anderes Gebiet bekommen, nämlich Surinam in Südamerika. Aber trotzdem natürlich eine sehr, aus heutiger Sicht skurrile Geschichte, dass die tatsächlich also Manhattan tauschen gegen die Insel Rügen und man sich heute denkt, was wäre, wenn sie das nicht gemacht hätten und man heute in den USA niederländisch sprechen würde vielleicht.
Ja.
Ab diesem Zeitpunkt jedenfalls hatten die Niederländer praktisch vertraglich die kompletten Banda-Inseln unter ihrer Kontrolle. Sie erobern dann auch noch weitere Inseln der Molukken und letztendlich ist es so, dass sie die Molukken kontrolliert haben und damit Gewürznelken und Muskatnüsse in der Hand hatten. Also sie hatten quasi das Monopol auf Gewürznelken und Muskatnüsse und hatten das noch über einige Zeit. Allerdings, das Ende des Muskatmonopols kam dann ähnlich wie bei Kautschuk durch Biopiraterie. Beim Kautschuk war es ja so, weiß nicht, ob du dich an die Folge erinnerst, da war es so, dass es vor allem im Amazonasgebiet gewachsen ist, bis die Engländer und durch Henry Wickham Kautschuksamen nach Südostasien gebracht haben und dort eben eigene große Plantagen angelegt haben. Und das passiert jetzt auch bei Muskat. Es sind aber zunächst nicht die Engländer, sondern die Franzosen. Der Intendant, also sowas wie ein Statthalter von Mauritius, der Pierre Pauvret, der hat Muskatnuss-Setzlinge von den Gewürzinseln geschmuggelt. Und also von den Banda-Inseln schmuggeln lassen und hat auf Mauritius Plantagen aufgebaut. Das war so 1770 ungefähr. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Das war jetzt noch nicht das Ende des Monopols. Das reicht nämlich nicht aus, weil die nicht wirtschaftlich genug waren, diese Plantagen, um tatsächlich das Handelsmonopol zu brechen. Das passiert dann erst Ende des 18. Jahrhunderts, nämlich 1796 erobern die Engländer die Molukken und übergeben sie dann zwar 1802 wieder den Niederländern, aber entscheidend ist, dass sie in dieser Zeit die Muskatnussbäume von den Banda-Inseln in weitere Gebiete bringen. Also sie haben dann Setzlinge eben in andere Gebiete gebracht und dort Plantagen aufgebaut und damit endet das Muskatmonopol endgültig. Allerdings muss man sagen, es war zu dem Zeitpunkt auch schon gar nicht mehr so relevant, weil man konnte mit Muskat nicht mehr so viel Geld verdienen. Der Muskatmarkt war nicht mehr so lukrativ.
Der Markt war einfach gesättigt.
Ja, er war, aber warum war er
gesättigt? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Warum war der Markt gesättigt? Das ist nämlich eine Geschichte, die du eventuell auch wissen könntest.
Weil es halt schon genug gegeben hat und es war nicht mehr so außergewöhnlich.
Ja, aber es war, also bevor quasi dieses Monopol gebrochen war, war der Markt auch schon nicht mehr so lukrativ.
Naja, wahrscheinlich hat es abgelöst worden durch ein anderes Gewürz.
Genau, die neuen Essensgewohnheiten waren es.
Ja.
Wir haben schon mal darüber gesprochen in der Folge 60, wie das Essengehen erfunden wurde. Nach der Französischen Revolution setzt sich eine neue Art von Küche durch, die weggeht von dieser Gewürzküche und mehr hin zu dieser Eigengeschmacksküche geht. Und der Muskat steht eben eigentlich so als für diese alte Gewürzküche, wo man eben sehr stark würzt und wo man eben auch Muskat als Heilmittel zum Beispiel benutzt hat. Das fällt eben jetzt so langsam auch weg. Muskat verliert die Bedeutung als Gewürz. Der Muskatanbau ist für die Bewohnerinnen der Banda-Inseln aber auch heute noch der wichtigste Wirtschaftszweig, aber der Anteil am weltweiten Muskatmarkt ist natürlich verschwindend gering. Und es war übrigens interessanterweise so, dass es sehr dass es typisch war für die Ausfuhr von Muskatnüssen, dass die vor der Ausfuhr gekalkt wurden. Und zwar hat man das deshalb gemacht, weil man Angst hatte, dass die dann auch austreiben, dass man die dann eben auch woanders nochmal anpflanzen kann.
Ja.
Was aber biologisch, glaube ich, gar nicht funktioniert. Soweit ich das gelesen habe, ist nämlich das Fenster, in denen das funktioniert, relativ klein. Das heißt, nach der Überfahrt wäre das gar nicht mehr gegangen. Aber das gilt ja sehr typisch für die niederländische Muskatnuss, dass sie eben gekalkt wurde. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über Muskat und warum das Gewürz im Zentrum des Konflikts um die koloniale Vorherrschaft zwischen England und den Niederlanden stand und warum Muskat letztendlich Teil der Weltpolitik war.
Und, fantastisch.
Und warum New York englisch wurde dadurch.
Sehr gut. Das ist wirklich, ich meine, nachdem wir uns jetzt einige Folgen lang schon mit Kolonialgeschichte beschäftigt haben und uns auch angeschaut haben, was das für Blüten treibt, wenn in unterschiedliche Länder gegangen wird und hier die Rohstoffe und so weiter ausgebeutet werden und bezahlt über die Rohstoffe der anderen Länder, die ausgebeutet werden, dass dann hier diese Verbindungen entstehen. Man möchte fast sagen, es ist eh logisch, aber wenn man es dann wirklich so sieht, dann ist es sehr faszinierend und ja, recht absurd eigentlich auch, oder?
Ja, absolut. Also mir war nicht klar, dass es nur eine ganz kleine Insel auf der Welt gab oder eine kleine Inselgruppe, wo Muskat wächst. Also ich dachte schon, dass das ein, das ist, was man auch in anderen Teilen der Welt findet, aber das war tatsächlich endemisch dort. Also das gab es nur dort. Ja.
Ich meine, diese Geschichte, dass du als Kolonialmacht wohin gehst und was findest, was du gern hast und zuerst kaufst du es von dort oder nimmst es mit und dann reicht es dir nicht und du möchtest selber die Hand drauf haben und möchtest das irgendwo anders anbauen. Das haben wir ja auch beim Tee gehabt zum Beispiel.
Ja, stimmt, ja.
Also Tee ist ja auch was, wo sie nach China gegangen sind und dann lang über Opium und Seba und all diese Dinge bezahlt haben und dann sich gedacht haben, ja, eigentlich möchten wir es selber haben. Dann hast du jemanden, wie in einer Folge von mir beschrieben, der dann nach China geht und quasi versteckt versucht, die Setzlinge nach draußen zu bringen und andere Anstrengungen gleichzeitig auch. Und ja, heutzutage hast du eben viel angebaut auf Sri Lanka und mittlerweile auch Kenia und so weiter und ist auf der ganzen Welt und natürlich zurückzuführen auf diese Anstrengungen. Ja.
Das ist interessant.
Weil irgendjemand den Hals nicht vollkriegen
kann. Das ist echt interessant, ja, weil das hat man nämlich jetzt schon öfter. Ne? Das hat man jetzt also beim Tee, beim Kautschuk, jetzt beim Muskat. Also das war ist einfach ein Muster,
ja, das sich da durchzieht. Modus operandi der Kolonialmächte.
Ja.
Du möchtest ja dann natürlich nicht abhängig sein von Leuten, sondern möchtest die Abhängigkeiten selber erschaffen.
Ja.
Und das machst dann halt auf die Art und Weise.
Aber man hätte ja auch einfach weiter Handel treiben können. Das hätte man muss ja nicht gleich die Insel einnehmen. Man kann auch sagen, okay, wir kaufen euch euer Muskat ab. Aber man hätte halt dann einen höheren Preis dran.
Das ist ja eben. Der Mensch ist getrieben von der Profitgier.
Ja.
Da geht es ja darum, jetzt habe ich so und so viel Tonnen Muskat gekauft, das reicht mir jetzt. Jetzt habe ich kein Interesse, hier noch mehr Geld zu machen, sondern ich könnte viel mehr machen, wenn man das alles hören würde. Also nehme die Insel einfach ein.
Ja.
Das ist tatsächlich eine jahrtausendalte Geschichte, würde ich sagen.
Diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, wird häufig als quasi diese Tauschgeschichte zwischen Manhattan und Rouen erzählt, weil es heute natürlich einigermaßen absurd wirkt, dass diese beiden Inseln miteinander getauscht wurden, weil die eine halt heute kaum noch eine Bedeutung hat und die andere es genau umgekehrt war.
Mhm.
Und Rouen, wenn man sich alte Weltkarten ansieht, auch, also diese Banda-Inseln auch ganz groß gezeichnet wurden und auf dem Globus natürlich kaum sichtbar sind.
Mhm.
Aber für diese Seefahrernationen eben während der Zeit des Kolonialismus waren eben diese Banda-Inseln ja quasi so eines der Ziele überhaupt.
Ja. Mir ist gerade noch was anderes Beispiel eingefallen mit diesem Olivenöl. Ganz frühe Folge oder eine recht frühe Folge, die ich gemacht habe, war mal über den Monte Testaccio.
Ja, richtig.
Diesen achten Hügel Roms, der aus Scherben von Amphoren besteht, in denen Olivenöl transportiert worden ist. Und zwar bevor Rom selber die Olivenbäume angebaut hat und sich das aber noch vorher so aus Spanien schicken hat lassen quasi oder importiert hat.
Ja.
Und dann haben sie natürlich diese vielen Amphoren gebraucht.
Ja, diese Folge hat übrigens einen Themenpaten, nämlich den Hagen. Der hat mir vor einiger Zeit mal diese Geschichte geschickt und den Hinweis dazu. Und ja, vielen Dank dafür.
Danke, Hagen.
Ja, dann würde ich sagen, Richard, also ich habe der Geschichte nichts mehr hinzuzufügen. wenn dir nichts einfällt.
Nein, mir fällt, also mir würden noch viele Dinge einfallen, aber ich glaube, wir wollen den Rahmen nicht sprengen hier und gehen einfach über zum nächsten Teil dieser Folge. Und zwar dem Feedback-Hinweis-Blog.
Sehr gut, machen wir das.
Wer also Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kann das auf unserer Website machen, geschichte.fm. Kann das auf Twitter machen. Da ist unser Username geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich bin Stormgrass, Daniel ist Mestzner. Und auf Facebook findet man uns auch. Und auf Spotify kann man uns auch hören. Wer uns dort hört, kann uns dort auch folgen, was uns immer sehr freut, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns dort ungefähr so hören wollen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, diesen Podcast auch werbefrei zu hören. Ihr könnt euch bei Steady einen Feed für 4 Euro im Monat kaufen. Also dieser Feed wird dann mit den Folgen ausgeliefert, ohne Werbung. Und ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Alle weiteren Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf der Webseite. Einen Link dazu gibt es auch in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Jan, Lorenz, Günther, Katharina, Oliver, Christoph, Judith, Sebastian, Sofian, Martin, Jan, Georg, Sibylla, Bita, Anja, Lena, Paul, Markus, Maximilian, Tom, Tillmann, Alfredo, Klaus, Sophia, Nina, Thomas, Ute, Peter, Joachim, Julian, Katrin, Johannes, Christoph und Nils. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge, wie wir sonst auch alle anderen Folgen beenden und geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Kannst du mal den Geschmack beschreiben von Muskat?
Nein.
Wieso nicht?
Kann ich beschreiben. Ist eigen. Ich muss dazu sagen, ich habe früher Muskatnuss nie mögen. Also als meine Mutter Muskatnuss in Püree gegeben hatte, ich habe es immer grausig gefunden. Und irgendwann hat sich das gewandelt. Jetzt finde ich es gut. Aber ich kann es nicht beschreiben. Wie soll ich sagen? Ich bin schlecht im Beschreiben von Geschmäckern grundsätzlich.